Drittes Mal der Tag in Folge für mich und ich könnte ja eigentlich direkt wieder über Fußball reden. Oliver Bierhoff verlässt den DFB nach 18 Jahren. 10 Jahre ging es nur bergauf, die letzten 8 Jahre allerdings nur bergab. Ganz ruhig, liebe Nicht-Fußballfans, wir vertiefen das jetzt nicht. An dieser Stelle aber der Hinweis auf unseren hervorragenden Podcast Players von der Sportredaktion. Die vertiefen das natürlich. Was machen wir stattdessen? Die Frage der EU-Erweiterung steht heute mal wieder an auf dem Westbalkan-Gipfel in Tirana, Albanien. Wie weit ist der Weg noch für die 6 Balkanstaaten in die Europäische Union? Und das größte Projekt von Karl Lauterbach, jenseits von Corona natürlich, die Krankenhausreform. Heute hat er seine Pläne vorgestellt.
Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie.
Das klingt zumindest nach einem großen Fortschritt, dass es in Zukunft wieder um Medizin im Krankenhaus gehen soll und nicht ums Geld. Aber wie groß ist der Wurf wirklich, sprechen wir auch drüber in der Tag im Deutschlandfunk am Nikolaus, dem Dienstag, den 6. Dezember 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Er hat nicht weniger als eine Revolution angekündigt, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute in Berlin. Es ging um Eckpunkte für eine Reform der Krankenhausversorgung. Darüber brütet seit Mai eine Expertenkommission und jetzt liegen also diese Vorschläge auf dem Tisch. Wichtigste Änderung: Man müsse sich vor allem von der Fallpauschalenvergütung im Krankenhaus lösen. Schweres Wort, Fallpauschalenvergütung. Zeit für unseren Experten, würde ich sagen, im Deutschlandfunk für alle Gesundheitsthemen. Volker Findhammer ist in der Leitung. Hallo Volker.
Hallo, ich grüße dich, Phil.
Also, ist das wirklich so revolutionär, was Karl Lauterbach da heute angekündigt hat?
Naja, wenn er von der Reform spricht, ist das tatsächlich ein großes Wort. Aber am Ende muss man mal sehen, was von den ganzen Vorschlägen überhaupt rauskommt. Um es gleich vorweg zu sagen, Karl Lauterbach war ja einer derjenigen, der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt damals vor 20 Jahren wirklich intensivst beraten hat, als es um die Einführung der Fallpauschalen in Deutschland ging. Auch damit sollten ja viele Probleme im Krankenhauswesen gelöst werden. Damals wurden die Krankenhäuser noch nach Liegezeiten bezahlt. All das sollte ja ökonomisch optimiert werden. Und da waren ja gerade die Fallpauschalen ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um eben da zu einer kostengünstigeren Struktur in den Krankenhäusern zu kommen, um eben ein ganz anderes Abrechnungssystem einzuführen, was ja wirklich hoch detailliert mittlerweile ist. Für jeden Fall gibt es eine besondere Pauschale. Und die Erfahrung lehrt aber, es ist vieles anderes draus geworden, als man sich damals vorgestellt hatte. In der Zwischenzeit haben sich Kliniken darauf spezialisiert, nur Knieoperationen durchzuführen, tun das in Massen und sorgen dafür, dass es in Deutschland mehr Knieoperationen gab für eine ganze Weile als anderswo in Europa. Also da wurden künstliche Nachfrageprozesse in Gang gesetzt durch die Fallpauschalen und all diese Fehlentwicklungen, die es nun mal gegeben hat in den letzten 20 Jahren, über die Kinderkliniken werden wir wahrscheinlich noch reden, die will man jetzt mit diesem Schritt korrigieren.
Also halten wir fest, Karl Lauterbach hat hier Hand angelegt im Prinzip an ein System, das er selbst maßgeblich erschaffen hat, beziehungsweise an deren Erschaffung er maßgeblich beteiligt war, damals durch Rot-Grün.
In der Tat, ich würde sagen, insofern ist es keine Revolution, sondern schlicht eine Reform. Man holt das zurück, was man damals losgelassen hat. Man versucht das jetzt ein Stück weit wieder einzugrenzen durch die Vorhaltepauschalen, die es jetzt geben soll. Also, dass es schlicht eine andere Finanzierung für die Krankenhauslandschaft geben soll, weil man gerade beispielsweise bei den Kinderkliniken gemerkt hat, da kommt man mit den Fallpauschalen nicht weiter. Kinder müssen intensivst betreut werden, wenn sie nun mal in den Krankenhäusern liegen. Die kann man nicht in ein Zimmer stecken und sagen, gut ist, warte, bis der Arzt kommt, sondern da muss man tatsächlich sich intensiv um diese Kinder dort kümmern, zumal sie ja krank und ohne Eltern häufig in den Krankenhäusern sind. Und das bedarf ganz anderer Pflegevoraussetzungen und die werden nun mal mit klassischen Fallpauschalen nicht abgedeckt. Und deswegen kam es zu einer Ausdünnung der Kinderkrankenhauslandschaft in Deutschland. Und das rächt sich jetzt nun mal. Da hat dann der erste Bericht jetzt schon versucht, dieser Kommission, das ist heute der dritte, der vorgelegt wurde, hat da schon versucht, Korrekturen anzustoßen. Und das ganze System soll jetzt in Gang gesetzt werden, um eben diese Fehlentwicklungen, die es gegeben hat, zumindest ein Stück weit wieder auszuräumen.
Okay, jetzt habe ich das aber so verstanden, dass die Bezahlung nach Fallpauschalen ja auch nicht abgeschafft werden soll, sondern nur abgesenkt werden. Was bedeutet das denn genau?
Nur noch 2/3 der Leistung sollen über die Fallpauschalen kommen, alles andere über die Vorhaltepauschalen. Was steckt hinter den Vorhaltepauschalen? Also Krankenhäuser müssen ja ein bestimmtes Potenzial an Pflegekräften, an Ärzten jeweils bereithalten, um eben im Fall des Falles bereitzustehen. Wir erleben das ja gerade mit den Überlastungen der Kinderkliniken, dass dort Ärzte und Pflegepersonal vor allen Dingen fehlen. Und das soll mit den Vorhaltepauschalen verbessert werden. Aber ich glaube, das Wichtigere ist bei dieser Entwicklung, die heute vorgestellt wurde, dass die Krankenhauslandschaft insgesamt auf eine neue Struktur gestellt werden soll. Nicht mehr jedes Krankenhaus soll alles machen dürfen, sondern es werden 3 Kategorien eingeführt. Und das wird noch eine wichtige politische Debatte in Deutschland werden. Es soll Krankenhäuser geben für die Grundversorgung. Die machen sowas wie die medizinische und pflegerische Basisversorgung. Also grundlegende chirurgische Eingriffe, wenn es um einen Blinddarm geht oder wenn sich jemand das Bein gebrochen hat, dann kann man dahin gehen. Dann geht es darüber hinaus, Krankenhäuser geben in der Regel- und Schwerpunktversorgung, also die ein bisschen besser ausgestattet sind, wo es dann eine Notfall-Stroke-Unit gibt für Herzangelegenheit und anderes mehr. Und darüber hinaus die wichtigen Krankenhäuser für die Maximalversorgung. Und dieses abgestufte System soll auch mittelfristig zu einer anderen Finanzverteilung sorgen in der Gesundheitsversorgung der Krankenhauslandschaft, wird aber dazu führen, dass es stärker als bislang auch Konzentrationen in diesem Bereich geben wird und zu Verschiebungen in der ganzen Krankenhauslandschaft in Deutschland.
Und wird das dann am Ende dazu führen, dass die große Sorge, die ja viele Menschen haben, nämlich dass ihr kleines Krankenhaus um die Ecke geschlossen wird, dass das eben nicht passiert, sondern eben die kleine Kreisklinik noch eine Überlebenschance hat?
Naja, die soll im Prinzip noch bestehen bleiben, aber eigentlich auf der Ebene der Minimalversorgung. Und alles, was komplizierter wird, das soll dann in die Fachkliniken oder in die spezialisierten Kliniken weitergereicht werden. Also an der Grundversorgung vor Ort, die will man nicht einschränken, aber die sollen nicht mehr alles abdecken, sondern nur noch so eine Art Basisversorgung, wie ich es gerade gesagt habe. Also wenn es um den Blinddarm geht oder um den Arm, den man sich gebrochen hat, das soll weiterhin in den Kliniken vor Ort organisiert werden können, auch behandelt werden können und Großteil der Behandlungen auch viel stärker ambulant, als das heute der Fall war. Also dass man in eine Notaufnahme geht, in eine regionale Klinik und lässt sich da behandeln, ist abends wieder zu Hause, sofern das medizinisch möglich ist. Und auf der anderen Seite alle schwierigeren Fälle, die sollen dann in die Regel- oder Schwerpunktversorgung oder in die Maximalversorgung überwiesen werden. Also in spezialisierte Krankenhäuser, die das auch wirklich können. Mhm. Medizinisch betrachtet ist das sinnvoll, weil es natürlich klar ist, es ist besser zum Arzt zu gehen, der sein Handwerk versteht, der 20 Mal schon das Knie operiert hat, als bei einem, der sich alle Vierteljahr am gleichen Knie ausprobiert und es möglicherweise dann doch nicht so gut hinbekommt, wie es sein sollte.
Okay, medizinisch macht das Sinn. Gibt es denn da also gar keinen Pferdefuß? Würdest du jetzt erstmal so prima vista sagen, ja, das ist eine sinnvoll durchdachte Reform bis hierher?
Aus der medizinischen Logik heraus sicherlich bestimmt. Die politische Debatte, die damit einhergeht, die ist noch gar nicht eröffnet. Die wird ja jetzt erst kommen. Das sind ja Vorschläge, die diese Kommission gemacht hat. Und wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, gerade in den Flächen, gerade auf dem breiten Land, dann spielen natürlich die Länder und die politische Debatte eine ganz große, gewichtige Rolle. Also wie sieht die Nahversorgung tatsächlich aus? Was bekomme ich an medizinischer Versorgung in meinem Krankenhaus hier in nächster Nachbarschaft? Ich schaue hier beispielsweise auf eins, wenn ich aus dem Fenster schaue, wie sieht das denn aus? Was kann mir dieses Krankenhaus in wenigen Jahren noch anbieten? Oder kann ich da nur im Notfall hingehen und alles, was komplizierter wird, muss ich 20, 30, 40 Kilometer fahren? Diese Fragen sind alle noch nicht beantwortet. Aber klar ist, dass mit diesen Empfehlungen die Zahl der Betten in Deutschland in den Krankenhäusern verringert werden soll, weil Lauterbach ja auch gesagt hat, es steht nicht mehr Geld zur Verfügung, es soll umverteilt werden und natürlich geht mit diesen Vorschlägen unweigerlich ein Konzentrationsprozess einher, wenn sie denn in dieser Form umgesetzt werden sollten.
Und eine Frage bleibt jetzt für mich auch noch unbeantwortet, Volker. Du hast schon gesagt, es werden eher Betten reduziert werden in den Krankenhäusern durch diese Reformvorschläge. Wird dadurch dann auch die Personalsituation verbessert?
Davon kann man, glaube ich, nicht automatisch ausgehen. Es ist ja viel getan worden jetzt für die Pflegekräfte. Da sind ja die Bedingungen teilweise verbessert worden. Aber aufgrund der demografischen Entwicklung gehen ja auch alle davon aus, dass sich die Personalsituation in den Krankenhäusern nicht dramatisch verbessern wird. Es sind einfach keine nachgefragten Jobs in dem Maße, wie es vielleicht sein sollten. Aber dadurch, dass künftig die Nachtschichten reduziert werden sollen durch einen stärkeren Einstieg in ambulante Behandlungen, hofft man natürlich, dass viel mehr Personal frei wird, das jetzt teuer in der Nacht eingesetzt werden muss, dass diese Pflegekräfte dann für die klassischen Tagschichten zur Verfügung stehen, also dass es da zu einer Umverteilung zugunsten der Tagschichten kommt und man so quasi das Personal, das nicht automatisch mehr wird, doch besser einsetzen kann. Das ist eine Hoffnung, die sich damit verbindet, aber wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, das wird man schlecht abwarten müssen, weil natürlich die Krankenhäuser jetzt, wenn die Bedingungen mal so kommen sollen, auch neue ökonomische Verhaltensmuster entwickeln, um am Ende damit auch Geld zu verdienen. Und wie sich das auswirkt, das wird man schlicht abwarten müssen.
Volker, danke dir.
Bitte dich.
Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Bosnien-Herzegowina. Diese 6 Balkanländer wollen in die EU, sollen auch in die EU. Nur wann und zu welchen Bedingungen, das ist die Frage, schon ziemlich lange die Frage, die je nachdem, wen man in der EU fragt, höchst unterschiedlich beantwortet wird. Heute sind die 27 Staats- und Regierungschefs in Albaniens Hauptstadt Tirana zum gemeinsamen Gipfel mit den beitrittswilligen Ländern. Und da sollte eigentlich auch unser Hauptstadt-Studio-Korrespondent Dirk-Oliver Heckmann sein. Ich ziehe mal den Regler langsam auf und guck mal, ob ich ihn höre. Dirk?
Ja, ich glaube, ich bin da.
Du bist da.
Ich bin da, ich will's
sagen. Wunderbar. Du hast auch schon gerade meine Anmoderation gehört, die ich gerade da eingesprochen habe, sozusagen.
War alles korrekt.
War alles korrekt, da bin ich ja beruhigt. Ist ganz schön laut bei dir dahin. Wo bist du gerade?
Naja, ich bin hier in so einem neuen Konferenzzentrum, da wo hier dieser EU-Westbalkan-Gipfel auch stattfindet, nebenan. Große Halle natürlich, kann man sich vorstellen. Viele, viele, viele Journalisten aus ganz Europa, viele natürlich auch vom Balkan. Ich habe montenegrinische Kollegen kennengelernt, Kollegen aus Serbien. Und da kommt man schon ins Gespräch sozusagen. Kleine Verhandlungen am Rande der EU-Verhandlungen sozusagen unter den Journalisten. Ja, und hier wird halt berichtet und aber auch natürlich ein bisschen gegessen und getrunken. Fürs leibliche Wohl ist hier gesorgt.
Ja, da bin ich ja beruhigt, zumindest etwas. Aber da hört man schon raus, es ist ein wichtiger Gipfel heute, vor allen Dingen natürlich für die Balkanländer. Was wird da genau konkret besprochen?
Also, ich meine, die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und auch der EU-Kommission, Ursula von der Leyen ist auch da und Charles Michel vom EU-Rat, die sind ja hier erstmals in der Region zusammengekommen mit den Spitzen der Westbalkanländer. Und das ist ein ganz bewusster Akt. Albanien ist auch ein bisschen stolz, denke ich, dass man hier Gastgeber ist. Ja, und das Ziel ist, die Aussicht dieser 6 Länder auf einen EU-Beitritt zu bekräftigen, wie es so schön hieß, und zu einer Beschleunigung der Verhandlungen aufzurufen. Das verlautete im Vorfeld aus Europa-Kreisen, aus EU-Kreisen. Und das ist auch ziemlich nötig, muss man sagen. Du hast es gerade schon gesagt. Das ist nämlich jetzt schon fast 20 Jahre her, dass die EU eine Beitrittsperspektive diesen Ländern ausgesprochen hat. 2003 war das gewesen. Aber die Beitrittsverhandlungen, die stocken oder sind noch nicht mal gestartet. Und das 20 Jahre danach. Beispiel Serbien verhandelt seit 2014, Montenegro seit 2012. Kosovo und Bosnien-Herzegowina, die sind noch nicht mal offiziell Beitrittskandidat. Und bei Nordmazedonien und Albanien, da ist die erste Phase der Verhandlungen zwar schon gestartet, aber wurde sehr lange erst durch Griechenland, jetzt durch Bulgarien blockiert. Bulgarien fordert einen besseren Schutz der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien. Also das Ganze ist kompliziert und verwoben miteinander, belastet durch alte Konflikte natürlich auch. Ja, und das Ganze muss man aber auch im Zusammenhang sehen mit dem Berliner Prozess, dem sogenannten. Die Bundesregierung, die hatte auch so eine Westbalkan-Konferenz-Serie sozusagen aufgesetzt. Das zeigt schon, Deutschland ist hier neben Frankreich sehr aktiv.
Also ein absolut zäher Prozess. Was ich jetzt ganz interessant finde, das war mir gar nicht so bewusst, Serbien ist ja dann so nach dem, wie du das geschildert hast, ja formal mit am weitesten zusammen mit Montenegro in diesen Beitrittsverhandlungen. Aber im Vorfeld habe ich gelesen, gerade mit Serbien sind die Beziehungen bzw. auch die Verhandlungen besonders schwierig. Ist das korrekt?
Das ist ganz korrekt, hast du korrekt so gelesen. Das wird ja auch bestätigt. Die Punkte sind folgende. Also Serbien erkennt ja das Kosovo weiterhin nicht an. Das ist ein Problem, weil natürlich die Europäische Union das Kosovo anerkannt hat. Dann pflegt Serbien weiter sehr gute Beziehungen zu Russland, trägt die Sanktionspolitik gegen Moskau nicht mit, bezieht auch weiterhin sehr viel Energie aus Russland, also schert komplett aus dem europäischen Kurs sozusagen. Und das wird natürlich in Brüssel nicht gerne gesehen. Präsident Vucic, der serbische Präsident übrigens, der hatte im Vorfeld des Treffens selbst auch einen Boykott angedroht, gar nicht zu erscheinen hier. Begründung, die territoriale Integrität Serbiens selber werde nicht respektiert, nämlich durch die Europäische Union. Nee. Stichwort Kosovo, weil nämlich die europäischen Länder das Kosovo akzeptiert und respektieren als eigenständigen Staat. Er ist am Ende jetzt doch erschienen und ich habe ihn gerade eben gesehen beim sogenannten Familienfoto. Da wurden eben so ein paar albanische Tänze vorgeführt. Das war ganz eindrucksvoll und ja, die Staats- und Regierungschefs, die lächelten nett. Ursula von der Leyen hat mitgeklatscht. Vucic selber, muss man sagen, der hat drauf verzichtet. Der war nicht so ganz bester Stimmung, glaube ich.
Klingt auch eher nach einer schrecklich netten Familie, so wie du das schilderst. Dirk, jetzt sagen ja andererseits seit langem viele Experten, man darf jetzt auch nicht zu kritisch sein, wenn man die Balkanstaaten im westlichen Bündnis binden möchte. Du hast die engen Bande zwischen Serbien und Russland schon angesprochen. Eben auch gerade jetzt nochmal im Angesicht dieses russischen Kriegs gegen die Ukraine. Ich fand ja vor allem die Äußerung von Luxemburgs Premier Xavier Bettel vor dem Gipfel interessant. Hab sie direkt mal abgespeichert und hier ins System eingespielt. Ich spiele sie mal für dich ein.
Verschiedene Leute haben geglaubt, dass wegen der Ukraine wir jetzt ein TGV-Prozedere hätten für die EU. Das ist falsch. Wir haben Kriterien, die müssen zählen. Wir haben schon genug Ärger in der Familie, wo wir auch die Regeln erinnern müssen. Also dann ist es jetzt schon wichtig, wenn wir neue Mitglieder irgendeinmal aufnehmen sollen, dass da die Regeln auch picobello sind. Wir haben schon genug Ärger inside.
Also Xavier Bettel, da war sie schon wieder, die schrecklich nette Familie, wenn du so willst. Wahrscheinlich hat er auf Ungarn angespielt, würde ich jetzt mal denken. Aber das alles klingt ja nicht wirklich nach schneller Aufnahme.
Ja, also würde ich jetzt auch nicht viel Geld drauf setzen. Also ich denke mal schon, dass die Europäische Union, zumindest Berlin auch, auch Frankreich durchaus an der Aufnahme dieser Westbalkanländer interessiert ist. Denn man will ja auch vermeiden, dass jetzt irgendwie ein Land nach dem anderen irgendwie sich weiter zum Beispiel Richtung Moskau orientiert oder auch Richtung Türkei. Also da will man schon gucken, dass man hier diese Region auch wieder stabilisiert und sozusagen als Magnet auch so ein bisschen fungiert. Aber ganz klar, also die Begeisterung, jetzt ganz schnell neue Länder aufzunehmen, die hält sich natürlich in Grenzen. Da muss, glaube ich, noch sehr viel Arbeit geleistet werden. Da muss geguckt werden, wie sind hier eigentlich die Gesetze, wie sind gestaltet, wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit hier in den Westbalkanländern. Das muss erst alles geklärt werden. Und da liegt noch einiges im Argen. Stichwort Korruption ist natürlich ein großes Problem und großes Thema hier bei den Westbalkanstaaten. Auch da muss natürlich geguckt werden, dass das rechtsstaatlich auch verfolgt wird. Ist ja nicht so, dass es in Deutschland keine Probleme mit Korruption geben würde oder anderen europäischen Ländern auch. Aber hier ist es natürlich schon irgendwie auch ein tiefgreifendes Problem. Also, ich denke, da wird die Europäische Kommission und auch die verschiedenen Mitgliedstaaten, die werden schon genau gucken, wie hier die Entwicklung ist. Und da ist noch viel, sind noch viele Hausarbeiten zu machen. Also mit einem schnellen EU-Beitritt wird es nichts.
Andererseits hört man ja gerade zum Beispiel aus Nordmazedonien und auch Albanien immer wieder Enttäuschung. Der Tenor, man erfülle doch eigentlich immer alle Vorgaben, die einem gestellt werden aus Brüssel und am Ende wird man doch wieder hingehalten. Ist da was dran?
Ja, kann man gut nachvollziehen. Oder schau dir zum Beispiel Bosnien-Herzegowina an. Ja, also ich meine, die haben, wie gesagt, die haben noch nicht mal Beitrittskandidatenstatus bisher und schauen auf Serbien, auf den Nachbarn, der den Krieg damals in den 90er Jahren vom Zaun gebrochen hat. Ja, und Serbien ist wesentlich weiter mit dem Beitrittsprozess. Und das sorgt natürlich für Enttäuschung. Das ist ja ganz klar bei den Menschen.
So, wenn wir über den Balkan und die EU sprechen, müssen wir auch über die Balkanroute sprechen. Derzeit kommen tatsächlich mehr Migranten als 2016 über die Balkanroute. Welche Rolle spielt das Thema hier auf der Konferenz?
Spielt auch eine wichtige Rolle die europäische Grenzschutzbehörde Frontex. Die hatte gerade ganz frische Zahlen gemeldet. Die haben gemeldet, dass 106.000 Menschen irregulär über die Balkanroute gekommen seien seit Anfang des Jahres. Das sind immerhin 170% mehr als im Vorjahreszeitraum, also eine deutliche Steigerung. Der höchste Stand seit 2016. Du hast es gerade gesagt. Also insofern, ja, ist ein wichtiges Thema auch hier in Tirana. Rund 5.000 Frontex-Mitarbeiter sind ja schon hier in der Region aktiv. Die EU-Kommission, die hat gestern noch mal so ein neuen Aktionsplan vorgelegt. Unter anderem sollen die Einsätze, die Frontex-Einsätze zwischen Ungarn und Serbien verstärkt werden. Ja, und auch da, bei dem Punkt, blickt man auch kritisch nach Serbien auch wiederum. Denn Serbien erlaubt zahlreichen Staaten eine visafreie Einreise, Beispiel Tunesien, Burundi oder auch Indien. Und das Signal der Europäischen Union ist ganz klar, diese Praxis, die muss beendet werden, weil ganz viele Leute von denen, die dann visafrei nach Serbien einreisen, wandern dann eben weiter in die europäischen Mitgliedstaaten. Und das will man natürlich nicht sehen in Brüssel. Mittlerweile hat Belgrad diese Praxis ausgesetzt, gegenüber Tunesien zumindest und gegenüber Burundi. Und gegenüber Indien ist man da offenbar in Vorbereitung. Also da, auch da hat Serbien noch einige Hausarbeiten zu leisten.
Dirk-Oliver Heckmann, danke dir. Und jetzt schnell rein wieder ins Getümmel.
Ich danke dir und schöne Grüße.
Ja, richtig aus. Und das war es auch schon wieder für heute. Der tag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie was zu kritisieren haben oder auch Lob oder auch Anregung, schreiben Sie uns einfach. Morgen um 17 Uhr gibt es die neue Folge, dann allerdings nicht mit mir, sondern Jasper Barenberg übernimmt. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.